Die Fußball-Europameisterschaft ist ja in vollem Gange und zunächst sah es für die deutsche Nationalelf nicht so gut aus. Sie haben verloren gegen Frankreich, aber dann vorgestern am Samstag haben sie gewonnen gegen Portugal 4-2. Und meine Frage ist, Fußball hat ja so eine Macht, Millionen Zuschauer verfolgen das Ganze. Kann denn Fußball gerade in diesen schwierigen Zeiten auch wirklich so einen Einfluss auf die Psyche von Menschen haben, auf die Stimmung, dass man ein bisschen anders auch auf die Welt blickt?
Es ist sicherlich so, das ist jetzt nicht nur in Deutschland der Fall, dass so ein Fußballspiel einer fußballfanatten Nation die Stimmung hebt. Das heißt Urlaub, die fallenden Masken, dazu noch ein bisschen Fußball, wenn die weit kommen. Ich glaube, diese Mischung macht natürlich den Sommer etwas angenehmer und die Gesichter werden plötzlich von einem Lächeln beherrscht. Trotzdem ist ja klar, ich meine, wir müssen ja aufpassen, wir merken ja alle um uns drumherum, es geschieht einiges Wundersames und das haben wir schon letzten Sommer erlebt. Dann kamen die Leute, sie haben ja nicht umsonst Letter gespielt, man freut sich auf ein Aeroplane, endlich kann man fliegen. Der Flughafen öffnet irgendwann die Tage hier auch in Erfurt. Und dann kommen die Leute wieder und bringen was Nettes mit. Nicht nur Erinnerungen, sondern auch Delta. Wir müssen trotzdem aufpassen.
Sind Sie denn jemand, der auch sagt, ich fliege? Also, oder sagen Sie, nee, ich reise jetzt innerhalb von Deutschland hier ein bisschen, aber ich muss jetzt nicht irgendwie gleich in den nächstbesten Flieger wieder steigen?
Also letztes Jahr bin ich nicht rumgefahren. Da habe ich gesagt, okay, die Russen haben ein schönes Sprichwort. Also krieg dem Teufel nicht auf die Hörner. Dann bist du natürlich dran. Dieses Jahr sehe ich es ein bisschen spannender. Ich bin zweimal geimpft. Jetzt glaube ich Mittwoch letzte Frist aus, 14 Tage. Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass man eventuell vielleicht irgendwo ans Meer kann. Denn die Ostsee ist sehr schön, aber natürlich ein kaltes Meer, das südliche Meer ist was Besonderes. Insofern vorsichtig kann ich mir das gut vorstellen, aber entschieden ist das noch nicht. Wir schauen uns das mal an. Ich vermute mal, so in 3-4 Wochen werden wir sehen, was Delta veranstaltet, ob sie mit den ersten Leuten zurückkommt. Es gab ja damals im Herbst die gleiche Diskussion. Irgendjemand, ich glaube Spahn oder so, hat so einen kleinen Zungenschlag dazwischen gehabt, dass die Rückkehrer aus der Türkei und vom Balkan da damals bei der dritten Welle die Sache mitgebracht haben. Das war nicht ganz falsch. Also das heißt, es gab Aufregung wegen Diskriminierung und so weiter. Aber noch mehr waren natürlich die Mallorca und anderen Rückreisenden, die natürlich in Massen das mitbrachten. Und im Augenblick ist es ja so, wir müssen aufpassen, wenn Sie verreisen, schauen Sie so zu, dass Sie irgendwo hinfahren, wo nicht so viele Engländer sind. Die haben natürlich Delta satt.
Also das kann man vielleicht immer nur wieder sagen, es ist ja nicht per se schlimm zu verreisen, aber man sollte eben sein Reiseziel sich genau auch auswählen. Sie haben es eben schon angedeutet, ja, es gibt da in Portugal und nicht nur in Portugal, auch in Indien, es gibt die Delta-Variante vom Coronavirus. Glauben Sie, dass wir wirklich noch eine vierte Welle auch bekommen? Oder ist es unseriös, darüber zu reden? Man muss einfach abwarten und kann nicht in die Zukunft schauen.
Wenn ich jetzt durch die Straße in Erfurt gehe und so schaue, wie man sich normal miteinander jetzt verhält, ist die vierte Welle nahezu sicher. Das heißt, die Leute haben ein relativ kurzes Gedächtnis und sehr wenig Fantasie. Wir haben das ja schon dreimal erlebt. Im Prinzip passiert ja nichts anderes als letztes Mal, als der Sommer dann zu Ende war. Das heißt, man stellt plötzlich fest, das steigt, das vermehrt sich viel schneller. Es wird sicherlich anders sein, weil eine ganze Reihe Gruppen, die sehr anfällig sind dafür, die Älteren sind durchgeimpft, die nicht geimpft sind, werden es nachsehen haben. Für die wird es schwerer werden, weil die Ansteckungsgefahr höher ist. Das heißt also, jeder sollte sich nochmal überlegen, ob er das tatsächlich durchhalten will. Vor allem die Älteren, bei denen ja mit Sicherheit die Auswirkungen auch in die Perspektive nicht mehr ganz so krass sein können. Also an dieser Stelle entscheiden wir eigentlich gemeinsam, das ist meine alte These, wenn wir uns vernünftig verhalten, können wir alles machen. Wenn wir Unsinn betreiben, also wenn alle sich in Flieger setzen und nach London fliegen und beim Finale mitmachen, weil die Deutschen tatsächlich durch Zufall ihres Lebens Finale erleben mit Italienern. Ich habe es einmal gesehen in Italien, das war damals nicht so günstig. Also das heißt, das ist machbar und ich glaube, die Leute strengen sich sehr an, dass wir eine vierte Welle kriegen.
Das klingt eher pessimistisch, aber das
Nein,
kann man ja nur...
Nein, das ist realistisch. Das darf man im Leben nicht verwechseln. Ich bin ja nicht deswegen sozusagen aufgeregt und weine hier irgendwie, sondern ich versuche nur deutlich zu machen, so wie wir uns verhalten, das ist jetzt nicht vom, fällt das nicht vom Mond, sondern genauso wird es dann kommen. Wir sehen es ja in Portugal, eine ganze Stadt wird plötzlich geschlossen. Insofern wäre vielleicht ein Fußballsieg für die Portugiesen etwas mehr Ermunterung als in Deutschland. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es hier passiert ist und die Stimmung dadurch vielleicht ein bisschen besser ist. Man spielt ja auch deutlich besser im Augenblick Fußball. Also in diesem Kontext glaube ich einfach, dass es für viele Leute gibt, die keine Fantasie haben und die nicht glauben, dass wenn sie sich unvernünftig verhalten, das schon wiederkehrt. Es werden jüngere Opfer sein, aber ich vermute mal, es werden auch auf dem Friedhof neue Plätze gebraucht.
Zu einem anderen Thema, zwischen den USA und zwischen Russland herrschte lange Zeit Eiszeit oder herrscht immer wieder mal Eiszeit. Jetzt gibt es erste Annäherungsversuche. Vergangene Woche haben sich US-Präsident Joe Biden und Wladimir Putin in Genf in der Schweiz gesprochen. Sie wollen jetzt auch wieder ihre Botschafter einsetzen und. Wie ist dieses Treffen, dieses erste Treffen der beiden denn zu bewerten aus Ihrer Sicht?
Naja, im Prinzip traue ich den alten schönen Zeiten an, als Papstwahlen noch richtig interessant und spannend waren. Im Mittelalter zogen die ja von Stadt zu Stadt und diese Stadt musste die ernähren, wenn sie dort einmal saßen. Und einmal sind sie sich 3 Jahre lang nicht einig geworden und die Leute waren schon stocksauer in der Stadt, in einer mittelitalienischen, und es ging ihnen zum Hals heraus, diese ganzen Leute da ernähren zu müssen. Und was haben sie gemacht, damit die endlich zu einer Entscheidung kommen? Sie haben das Dach abgedeckt und haben es reinregnen lassen. Das heißt, irgendwie waren die dann plötzlich einig, so geht es nicht weiter. Das müsste man eigentlich mit Biden und Putin auch machen und sagen, pass mal auf, meine Lieben, es ist so wichtig, was ihr da macht. Man knürtet ihr zusammen und sagt, ihr müsst euch über ein paar Dinge einig werden. Das ist aber nicht der Fall. Im Augenblick sind sie sich nur in einem einig. Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Und das ist angesichts dessen, was wir sozial in dieser Welt, was die Kriege anbelangt in dieser Welt und was natürlich den Klimawandel anbelangt in dieser Welt, vollkommen unsinnig. Das heißt, diese ganze Generation von Politikern im Augenblick in diesen großen Mächten, die sich meinen, also Grupermächte zu sein, Amerikaner ja, Russen möchte gern, Chinesen wachsen heran als Supermacht, sind die zweite Supermacht, die versagen völlig, die Führungskräfte. Und das müssen wir ihnen auch deutlich sagen.
Wenn Sie das mal so erzählen, dann denke ich immer so, wenn man überlegt, in den 80er Jahren, als sich Reagan und Gorbatschow getroffen haben in Reykjavik und so weiter, und da hat man gedacht, jetzt beginnt das Zeitalter der Abrüstung. Aber wer das damals gedacht hat, der war wahrscheinlich auch ein bisschen naiv. Also ich habe es jedenfalls gedacht.
Ich würde sagen, ich habe es ja damals auch erlebt. Ronald Reagan war für mich wirklich unterste Schublade. Trotzdem hat der Mann im entscheidenden Augenblick die richtigen Dinge gemacht mit dem Gorbatschow. Er hat auch nicht erzählt, dass Gorbatschow ein zweiter Goebbels sei wie Helmut Kohl. Ja? Obwohl er dann später dicke Tinte mit Gorbatschow war. Das heißt also, das Leben ist in dieser Hinsicht ja keine Mathematik. Und das ist nicht immer 2 mal 2 im Leben, sondern 4. Sondern auch manchmal 5 oder 6 oder nur 2,5. Ich will deutlich machen, das ist nicht vorhersehbar. Wir haben es in den 90er Jahren vergeigt. In den 80er Jahren hat was gut begonnen. In den 90er Jahren war der Westen, glaube ich, berauscht von seiner Überlegenheit und hat nicht gesehen, dass man Russland helfen muss, hat nicht gesehen, dass China aus dem Kalten startet und an ihnen vorbeiläuft. Und jetzt ist man entsetzt und reagiert natürlich zum Teil panisch auf die veränderte Situation. Und das macht uns zu schaffen. Also nicht nur die Chinesen sind dran schuld, nicht nur der Bösewicht Putin ist dran schuld, sondern auch wir sind nicht sehr klug gewesen. Diese Resultate haben wir heute vorliegen. Und dass Ronald Reagan im Nachhinein sogar noch positiv in der Geschichte hängen bleibt, hätte ich damals nie gedacht.
Ja, weil dann doch immer noch andere Entwicklungen kommen, andere Personen, die das im Negativen mitunter noch übertreffen. Schauen wir doch nochmal zu 2 wichtigen Wahlen, die dieses Jahr bestenfalls noch anstehen. Bestenfalls die Formulierung für Thüringen, denn wenn alles klar geht, dann haben wir Landtagswahlen am 26. September. Aber ob es denn zu diesen Neuwahlen kommt oder nicht, das ist, wir haben schon häufiger drüber unterhalten, ja im Grunde, ich will nicht sagen Zitterpartie, aber so ein bisschen Gescharrer. Was glauben Sie denn, kommt sie nun die Wahl oder nicht? Oder bleibt jetzt einfach die Regierung noch ein bisschen im Amt?
Ich hole mal groß aus, weil ich mich mein Leben lang mit Außenpolitik auch beschäftigt habe. Wir haben 3 große Wahlen. Die in Frankreich am nächsten Wochenende ist nicht unwichtig, ob Marine Le Pen wieder eine dran bekommt und letztlich sozusagen die demokratischen Kräfte gestärkt werden, ist für uns hier in Erfurt, in Deutschland, sehr, sehr wichtig. Denn wenn Frankreich ein Ausfall wird in der EU, wird es für uns sehr, sehr schwer. Und wie schnell sowas passiert, also dass Dinge plötzlich turbulent werden und nicht mehr überschaubar sind, sehen wir gerade in Schweden. Ja, diese vielen verschiedenen egoistischen Kräfte mit verbunden mit den nationalistischen Kräften, das ist nicht gut. Und wenn die Linken und die Nationalisten sich in Schweden verbinden, verbrüdern sozusagen im Absicht, jemanden zu stürzen, erinnert das natürlich sehr an die 30er Jahre. Ich will nur sagen, also das ist alles nicht geschenkt eigentlich und man muss es erarbeiten. Und insofern ist Thüringen auch Deutschland gefordert. Ich glaube, es kommt schon die Wahl, weil es ist sehr schwer, bis auf ein paar Querulanten, den Leuten deutlich zu machen, dass das, sage ich mal, Zugesagte nicht eingehalten wird. Wir haben wie immer inkonsequente, AfD drückt sich vor der Antwort, der FDP käme recht genauso, als ob er schon mit ihnen in einer Koalition sei. Die drücken sich davor, die könnten ja auch für Klarheit sorgen. Nein, sie haben kein Interesse an klaren und vernünftigen Verhältnissen in Thüringen. Das heißt, sie spielen mit Thüringen, diese politischen Kräfte. Und das ist nicht sehr gut. Ich vermute mal, im Augenblick sieht es sehr ruhig aus, aber der Wahlkampf wird kurz und sehr zugespitzt sein. Sachsen-Anhalt ist ja gezeigt. Bodo Ramelow wird natürlich klar machen, entweder ich oder die Barbarei, also die AfD. Dann wird sich schon noch der eine oder andere zusammenreißen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Wahl etwas vernünftiger ausgeht als die letzte und daraus sich dann Mehrheiten ergeben, die auch regieren können.
Aber wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen.
Jetzt haben Sie mit den Optimisten gehört. Jetzt müssen Sie das auch mal loben.
Jetzt, das finde ich total großartig. Aber jetzt möchte ich auch wieder gleich den Pessimisten hören, bevor wir mal auf den Bund ein bisschen schauen. Weil beim letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, über ja einen bestimmten Politikertypus oder beziehungsweise über das Nachwuchsproblem, was alle Parteien haben. Also kann man das nicht mal in Thüringen wieder ändern? Sie haben die Südthüringer CDU vor allen Dingen angesprochen. Was glauben Sie denn, was passieren muss, damit da sozusagen wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, damit Thüringen wieder stark wird? Also das ist ja schon ein generelles Problem. Das wiederholt sich ja mal wieder.
Wir haben jede Menge Menschen, die ziemlich verwirrt sind, die auch sich schnell was einreden lassen, die auch sagen wir, keine Ahnung mehr von den Dingen haben. Früher war es ja ganz normal, jetzt ist es vielleicht noch bei einem Nationalspiel der Fußballmannschaft, dass viele Leute das Gleiche sehen, auch die gleichen Informationen haben. Früher war es ganz vernünftig, dass man die Tagesschau um 8 Uhr einstellte und dann schaute man drauf, ob oder so in der Familie wusste man ungefähr Bescheid. Das ist im Augenblick alles durcheinander. Das heißt, die Leute informieren sich sehr unterschiedlich und zum Teil in der Qualität nicht immer gut. Insofern bin ich ein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen, muss ich ganz klar sagen, weil sie immer noch Qualität sichern. Und wir sehen es in Amerika, wenn es sowas nicht gibt, wie das dann mit der Information wird. Aber an dieser Stelle ist eben das Problem, dass man einfach die Wichtigkeit des Ganzen gar nicht mehr erkennt. Das ist man hat Frust, was auch immer, und dann wird dementsprechend gewählt. Und wir sehen in ganz Europa diese Zersplitterung der politischen Landschaft und dann die Extreme, die da reingewachsen sind in die Parlamente, die führen dazu, dass es schwerer regierbar wird. Und es ist wirklich unsinnig zu glauben, wenn man Unsinn wählt, dass hinterher was Vernünftiges rauskommt. Insofern, Thüringen, Südthüringen ist symptomatisch. Das heißt, man hat einen Kandidaten aufgestellt, den außer den drei Leuten, die das aufgestellt haben, niemand so richtig vernünftig findet. Es gibt Möglichkeiten für die AfD taktisch zu arbeiten. Das heißt, der Maaßen ist jetzt schon fast gewählt, obwohl die Umfragen ja in Richtung SPD gehen. Die hat einen starken Mann, der in der Gegend verwurzelt ist. Aber die anderen können halt schnell auch ihre Wähler umleiten. Und insofern haben sie dann richtig ein Thema, mit dem sie immer das Stunk machen können. Das zeigt auch, wie man mit Demokratie spielt an dieser Stelle und die Thüringer, ein Teil von ihnen ist bereitwillig dabei. Man sieht es ja wieder, wie bei vielen Sachen, vor allem auf dem Lande.
Aber nochmal zugespitzt, gibt es nicht zu wenig Politiker, frage ich mich, mit Haltung, also die wirklich integer sind. Also ich denke jetzt wirklich, bitte nicht schmunzeln, aber auch an so eine Politikerin wie Angela Merkel. Und die gibt es da irgendwie zu wenig. Also was Sie gerade so beschreiben, sind alles so Phänomene, ja, dass man so wischiwaschi macht, bloß nicht zu früh aus der Deckung kommen. Das ist doch auch ein bestimmter Politikertypus, der hier da ist.
Naja, Sie schauen sich das mal an. Also sie ist viermal wiedergewählt worden. Das passiert nicht zufällig. Das heißt, sie ist auch ein großer Taktiker. Sie ist auch, was Machtfragen anbelangt, sehr erfahren. Aber sie ist auch noch, schauen Sie mal, integer. Und genau deswegen wird sie gehasst von einem Teil der Bevölkerung. Speziell im Osten viel stärker als im Westen. Im Westen ist man Angela Merkel viel toleranter gegenüber. Das war bei der Erstwahl damals, als sie das erste Mal Kanzlerin geworden ist, nicht der Fall. Inzwischen ist der Osten, wie so oft im Leben, die hat es geschafft, wieso ich nicht, also Frust an dieser Stelle. Es ist ja so, dass es den Ostdeutschen ja nicht wirklich schlecht geht, wenn sie die Umfragen nehmen. Die Mehrheit sagt, mir persönlich geht es ganz gut. Aber das Tohuwabohu, was da in der Politik veranstaltet wird, das ist schon ein Ausdruck von politischer Unreife in jeder Hinsicht. Und insofern kann ich den Ostbeauftragten, der sonst für mich völlig deplatziert ist, weil er die Aufgaben nie richtig erfüllen kann. Ich vom ersten beginnend an. Seine Analyse, dass in Ostdeutschland es ein Problem mit Rechtsradikalismus gibt, dass es eine Demokratieferne gibt. Und ich würde auch noch weitergehen und sagen, das ist sehr stark auf dem Lande vertreten, bei der männlichen Bevölkerung. Das ist so. Und da ist Vernunft nicht gefragt. Auch Frau Merkel nicht gefragt, auch andere Vernünftige nicht. Da ist Frust.
Merkel ist übrigens ein gutes Stichwort, um auch nochmal kurz in den Bund hineinzuschauen. Es gibt ja auch Bundestagswahlen auf jeden Fall am 26. September. Die wird es definitiv geben. Und die verschiedenen Parteien haben jetzt ihre Wahlprogramme vorgestellt. Die Linke am Wochenende auf ihrem Parteitag. Nun auch die Union heute offiziell. Und man spricht von einem Modernisierungsschub. Und ich zitiere, es soll einen Dreiklang geben. Jetzt das Zitat, wir verbinden konsequenten Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. Das sagt Armin Laschet. Wir hören auf jeden Fall raus, es wird auch von der CDU so einen grünen Wahlkampf geben, also mit grünen Themen.
Naja, das ist ja nicht mehr zu vermeiden. Ich meine, wir haben immer wieder Starkregen, wir haben eine Hitzewelle, wir haben das und dies. Der Wald stirbt. Sie brauchen nur als Thüringer in den Wald zu fahren, da wissen Sie, wir müssen was tun. Das heißt, an dieser Stelle kommt keiner mehr vorbei, auch wenn er sich anders wünscht, auch wenn er das Gefühl hat, auch früher in der alten Bundesrepublik in den 70er Jahren war es alles viel schöner. Ja, das war eben halt damals 50 Jahre zurück. Heute ist es halt anders und heute stirbt der Wald einfach. Das heißt, wir haben ein Problem und das Problem müssen wir lösen. Die Frage ist, an welcher Stelle sitzen wir an? Die Grünen sind ganz wichtig, Druck an dieser Stelle zu machen, wie auch Fridays for Future und andere. Also nicht mehr die Leute mit Ausreden und mit Verweis auf Termine, die irgendwann 50, 100 Jahre später liegen, auszuweichen. Das wird immer schwerer. Gleichzeitig muss ich sagen, Deutschland ist wichtig in dieser Suche nach einem Weg. Ich bin viel ja auch im Ausland unterwegs gewesen und man hat immer gesagt, mein Gott, ihr mit euren Windrädern, das ist doch irgendwie und keine Atomkraftwerke, was macht ihr denn da, welche Richtung geht das? Zunehmend stellen wir fest, dass das der Weg ist. Das heißt, dass wir uns an dieser Stelle unabhängig machen von Energielieferungen aus Gegenden, die immer komplizierter werden. Die Behauptung, dass die Atomkraft sicher sei, nun ja, ich sage mal, da braucht man nicht nur Tschernobyl und Fukushima. Ich habe jetzt mal die Tage eine Nachricht gelesen, dass der Irak 6 Atomkraftwerke bauen will. Na, dann sind wir doch beide alle viel beruhiger, wenn wir schlafen, stimmt's? Wenn wir das hier und China, Russland alle bauen. Das heißt also, mir ist vollkommen klar, der nächste Unfall in Größenordnung ist vorprogrammiert, weil natürlich mit der Breite und mit der Zahl der Länder, die das machen, das wird nicht gut gehen. Das heißt, einen Weg aufzuzeichnen, wie man durchaus vernünftig, nicht zu teuer, alternativ das machen kann, da ist Deutschland gut dabei und ich glaube, man sichert auf diese Weise in diesem Land sehr gute Arbeitsplätze für die Zukunft. Das ist schon so.
Sie haben recht, offiziell ist man jetzt gut dabei, aber diese Entscheidung, diese Erkenntnis hat auch lange gedauert. Ich erinnere daran, vor dem Reaktorunglück in Fukushima wollte die Union eher den Ausstieg nochmal nach hinten raus verschieben. Also da war die Stimmung eher wieder so pro Atomkraft. Und erst nachdem eben Fukushima passiert ist, hat man es dann endgültig kassiert. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, man muss immer zu anderen Ländern schauen. Auch Frankreich hat noch wahnsinnig viele Atomkraftwerke zum Beispiel. Die setzen ja nach wie vor auf Atomkraft.
Ja, eine ganze Reihe Länder, Amerika und Osteuropa und andere Regionen, das ist schon richtig. Nur wenn so ein Land wie Deutschland zeigt, dass es technologisch möglich ist, ohne dem auszukommen und wenn darüber hinaus man auch damit sicherer und möglicherweise dann am Ende auch effektiver lebt. Das ist schon ein gutes Beispiel. Wenn das Land das nicht kann, sonst hat es immer Schweden gemacht. Ja, die sind auch in letzter Zeit politisch nun, sage ich mal, seit 20 Jahren fast ein Totalausfall. Für mich waren die früher immer die Orientierung in diesen Fragen. Also das heißt, viel Freiheit, aber gleichzeitig auch Verantwortung für die ganzen Dinge. Das funktioniert dort auch nicht. Die Nationalisten sind sehr stark geworden. Das ist auch ähnlich wie in Holland. Ich will nur sagen, Deutschland ist wirklich ein Fall, wo man sagen kann, wir können mithelfen, eine Orientierung zu geben. Und insofern sage ich mal tatsächlich, man muss den Enthusiasmus und die Begeisterung der Grünen höchstwahrscheinlich kombinieren mit einer gewissen Bodenständigkeit der Union, damit man auf diese Art und Weise möglicherweise zum Ziel kommt und das überzeugend tut. Und dann können auch andere möglicherweise diesen Weg beschreiten.
Wann glauben Sie, wird der Wahlkampf richtig losgehen? Jetzt sind ja alle Programme so vorgestellt. Wahrscheinlich erst nach dem Sommer. Also das geht nicht sofort.
Das ist ganz sicher. Natürlich machen die ihre Programme jetzt, wir beide, ich weiß jetzt nicht, wann Sie das letzte Mal so ein Programmheft mal geblättert haben. Ich habe das arbeitsbedingt mal machen müssen. So richtig aufregend war das nicht. Wir wissen ja beide, was die CDU ungefähr will, was die SPD will, worüber die sich da streiten. Natürlich ist es besser, was Söder sagt, dass die Leistung der Frauen, der Mütter anerkannt wird. Muss man sehen, aber mit dieser Pandemie im Rücken hat man viel Geld ausgegeben, ob man noch zusätzlich was machen kann. Das ist schon, sage ich mal, okay. Ich sage auch, Programme sind wichtig, auch für die Parteien, für die ganzen Organisationen, damit die sich da orientieren können. Aber der Wähler weiß ja ungefähr doch, was er wählt und was er nicht wählt. Und ich erinnere mal, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn es um Programme geht. Es haben die Wahl 1998 Lafontaine und Schröder gewonnen. Und Sie können sich vorstellen, wenn der eine Kanzler geworden wäre und nicht der andere, dann wäre es mit dem gleichen Programm eine ganz andere Politik gewesen. Ich will nur sagen, die Spannbreite ist da noch ziemlich groß für konkrete Politik und die einen werden dann gleich schreien, ach, da haltet ihr euer Wort nicht. Die anderen sagen, nee, wir haben das kreativ umgemünzt. Also Programme sind wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidend sind zunehmend die Leute und da habe ich das Problem, wenn ich mir das, die Linken hatten ja auch ein Programm gewählt und haben das beschlossen. Wenn ich die Leute sehe, die das repräsentieren, die haben keine Zugleute mehr. Der Gysi ist zu alt. Sarah Wagenknecht beißen sie weg im Prinzip. Das heißt, ich muss auch sagen, wenn sie hat eine ganze Reihe Thesen, die ich so nicht teile, aber sie ist eine sehr kluge Frau und kann das auch rüberbringen. Und die anderen sind langweilig. Und das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma auch von anderen Parteien zum Teil. Und die Frage ist, wie man sich da darstellt an dieser Stelle. Das ist wichtiger geworden.
Das wird auch das Dilemma der kommenden Jahre sein, was Sie ansprechen, weil wie gesagt, die führenden Köpfe fehlen. Wobei Bernhard Vogel mir mal gesagt hat, abwarten, oft kennt man die noch nicht, die sind schon da und plötzlich, wie Herr Guttenberg seinerzeit, wie aus dem Nichts erscheinen sie dann quasi in der Öffentlichkeit.
Sternschnuppe und verglühen dann auch ganz schnell. Das ist das andere Dilemma unserer Zeit. Das heißt, Leute werden schöner gemacht, als sie sind, weil man sie gut positionieren kann. Guttenberg war auch eine gute Positionierung gegen Merkel, also ganze Konservativen sahen in ihm sozusagen den Heißbringer. Und dann werden dann zum Teil Leute hochgejatzt, die das gar nicht wegtragen. Das ist ein Unterschied, ja. Insofern sage ich mal, wir schauen uns das mal an, was Laschet macht. Ich bin selbst der Meinung gewesen, Söder wäre der bessere Mann an dieser Stelle, genauso wie ich bei den Grünen eher den Habeck genommen hätte. Aber das kann sein, dass ich als alter weißer Mann das anders sehe als eben halt die Mehrheit auch der Jüngeren. Und insofern sage ich jetzt mal, da schauen wir mal genau an, wo der Impuls hingeht. Und die Chance hat Frau Merkel bekommen damals und das hat funktioniert. Von der war ich wiederum überzeugt, weil ich sie vorher schon lange kannte, dass die das durchaus hinkriegt. Aber ob das Laschet kann oder nicht kann, ich vermag das jetzt noch nicht so richtig zu sagen.
Schauen wir mal, apropos schauen wir mal, das hat auch mal der Kaiser gesagt und deswegen wir enden auch wieder mit Fußball, mit der Schlussfrage. Schauen Sie, Herr Lochthofen, am Mittwoch das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Sind Sie da neugierig oder sagen Sie, es reicht, wenn ich das am nächsten Tag durchlese?
Ach, selbstverständlich, es ist ja schon wieder interessant, wie die ganze Berichterstattung läuft, wo man schon wieder ausrichtet, ein Unentschieden reicht und das. Unsinn. Wenn man Weltmeister werden will, muss man gewinnen. Das heißt also, an dieser Stelle muss man richtig diese Beredigkeit, die in den Turnieren vorher da gewesen ist, endlich hinter sich lassen. Das ist ja bei Portugal bei dem Spiel geschehen. Ob das jetzt kontinuierlich so passiert, wissen wir noch nicht. Und ich fand auch immer die Berichterstattung vorher vor dem Frankreich-Spiel, wo es hieß, ja, Deutschland hat noch nie ein Auftaktspiel verloren. Da habe ich immer hier gesagt, kommentierend, na, dann wird es langsam Zeit. Genau das passiert dann auch. Bei dem Portugal-Spiel hieß es, Ronaldo hat noch nie ein Tor geschossen gegen die Deutschen. Er ist gleich angetreten, hat erstmal das erste Tor geschossen. Ich will nur sagen, wir sollten auch akzeptieren, andere, schauen Sie mal die Italiener, wie gut die im Augenblick spielen. Es können auch andere Fußball spielen, aber es bedarf viel, viel Anstrengung, damit wir da ein Stückchen weiterkommen. Darauf hoffe ich in Ungarn. Ich würde mal gegen die Ungarn, ich würde auch mal darauf setzen, da muss man richtig rangehen und nicht wie die Italiener jetzt beim letzten Spiel, wo sie 8 Leute ausgetauscht haben, nur damit überhaupt mal jemand auf dem Rasen steht. Also ich glaube, für uns wird es wichtig sein, das zu gewinnen, damit man wirklich mit Furor in die nächste Runde kommt.
Wir werden auf jeden Fall beide uns das Spiel anschauen. Wir werden auf jeden Fall
Ich frage Sie mal, Sie sind ja ein großer Fußballkenner. Was ist das mit dem Thüringen-Pokal? Ich meine, gewinnt Rot-Weiß noch irgendwas oder nicht?
Ach, also ganz ehrlich, ich habe mich erstmal gefreut, dass Rot-Weiß erstmal wieder gespielt hat. Die haben ja mehr als 300 Tage kein Pflichtspiel gehabt.
Ist das überhaupt eine Mannschaft, die irgendwas mit der zu tun hat, die man irgendwann mal kannte? Oder
überhaupt komplett anders. Es ist ja quasi, wenn man so möchte, die U19, die Jugendmannschaft. Und die eigentliche letzte Profimannschaft, die dann ja aufgelöst werden müsste, die sind ja irgendwo alle sonst wohin und verdienen ihr Geld.
Genau.
Deswegen mussten die Namen quasi komplett neu eingeübt werden. Das ist eine ganz andere Mannschaft auf jeden Fall. Aber sie haben 3-0 gewonnen gegen Kala, gegen Angstgegner Kala.
Oh, und jetzt haben sie die große Herausforderung, die Pfanner Höhen als nächstes. Ich weiß gar nicht, was spielt sie denn gegen die
Pfanner Höhen? Wann erfahren wir das? Ich bin auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich merke dann eben auch selber so, dass Rot-Weiß ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich überhaupt erstmal überrascht war, dass jetzt im Landespokal es irgendwie weitergeht. Ja. Und da erstmal schauen.
Also aber das Spitzenspiel hat schon stattgefunden. Meuselwitz gegen Jena.
Gegen Jena. Das hat. Aber ja. Sie sind ja, ich merke, Sie lunsen doch immer noch hin. Und ganz ehrlich, natürlich, das wissen Sie ja selber. Sie haben ja zum Beispiel auch, als Sie TA-Chef noch waren, mit angeregt, diesen längsten Fanschal zu stricken. Wenn man überlegt, was das noch für Zeiten waren, dann macht mich das natürlich auch ein bisschen traurig, wenn man heute so merkt, es ist eigentlich nur eine kleine Meldung, ja, dieses Kala-Spiel und das war mal anders.
Ich nenne Ihnen mal den Hintergrund bei dem Fanschal. Also ich bin ja tief davon überzeugt, dass der Zuschauer ja wirklich mitspielt, dass die Qualität der Spieler nicht nur allein entscheidend ist, sondern wie die Stimmung, in der sie das machen. Und das haben wir damals eigentlich ganz hochgebracht und provoziert hat mich im Prinzip die Meinung der absoluten Fußball-Profi-Fan und Kenner, ja, auch Journalisten, die sagten, nein, Erfurt Rot-Weiß darf nie in die zweite Bundesliga aufsteigen, das schaffen die nicht, da sind die zu schwach und so weiter. Das wäre nicht gut für sie, weil sie dort sich ja nicht behaupten können, das Potenzial haben sie gar nicht. Und ich habe immer gesagt, meine Herrschaften, wenn die in die zweite Bundesliga aufsteigen, dann steigen sie mindestens ein Jahr später ab in die vierte Klasse. Ja. Das heißt also, sie haben einmal nicht das Spiel um die Letzten in der dritten. Da haben die mich immer mit großen Augen angeschaut. Und da habe ich mal geschaut, ob es möglich ist, gerade hier so lokal so eine Stimmung zu erzeugen, so viele Leute ins Stadion zu holen, die einfach die zwingen, ganz anders zu laufen, sich ganz anders zu engagieren. Und das ist damals wirklich gelungen. Und insofern war ich froh. Ich habe jetzt keinen Anteil, man kann ja die Spieler nicht ersetzen, aber Stimmung schaffen, also mit ganzem Drumherum und mit, sagen wir, Woche, die ganze Woche zelebrieren, auch die Tradition deutlich machen und sag mal, also so eine Atmosphäre zu schaffen, wo auch der einzelne Spieler sagt, na, jetzt muss ich mich mal außer der Reihe anstrengen. Das ist uns damals gelungen, glaube ich, und das geht auch jetzt, sage ich mal. Wir haben es bei dem Portugal-Spiel gewesen, es ist ein anderes Spiel gewesen, als wir vor Monaten die ganzen internationalen Ländervergleichsspiele. Die waren ja im Verhältnis dazu wirklich sehr schwach.
Definitiv. Ein gutes Spiel reicht manchmal aus und die Stimmung ist gedreht und wir haben alle schlechten Spiele vergessen. Das darf man.
Du kannst ja auch beim nächsten Spiel wieder vergessen. Passen Sie auf.
Sagt der Pessimist, Sergei Lochthofen, jetzt nochmal am Ende Realist, des Gesprächs. Realist. Herr Lochthofen, ich bedanke mich für das Gespräch und kommen Sie gut durch die Woche.